Hallo erstmal. Wir wollen heute die Geschichte vom Schatz im Acker und von der einen wertvollen Perle hören in der Predigt. Das Ganze ist so ein bisschen Ausfluss aus einem Seminar, was wir im Februar hatten. Da war das Thema und da haben wir geübt, wie man sowas macht. Und ich hoffe, es ist auch gut geworden. Manchmal muss man graben, um das zu finden, was man sucht. Wir wollen ja ein Haus bauen, das man benötigt natürlich auch einen Abwasseranschluss. Der muss mit der Abwasserleitung in der Straße verbunden werden. Da gibt es öffentliche Pläne, die zeigen, wo dieser Anschluss sein soll. Leider liegt die Abwasserleitung sehr tief in der Erde. Also graben. Nachdem mir der Plan gezeigt hatte, wo der Anschluss sein sollte, griff ich also zum Spaten und fing an zu buddeln. 1,70 Meter tief, ein Loch von 1,40 Meter Durchmesser, schwerster Boden, wirklich eine schweißtreibende Arbeit. Ich bewegte viel Erde, aber ohne Erfolg. Kein Anschlussrohr zu finden. Also noch ein Loch daneben graben. Wieder kein Erfolg. Irgendwie kommt Sehnsucht nach diesem Anschluss auf. Aber selbst nach dem dritten Loch dieser Art immer noch kein Erfolg. Und man ist ganz schön fertig hinterher. Dann die Entdeckung. Man hatte, ich sag mal fieserweise, zunächst einen kleinen Winkel von 15 Grad eingebaut und so lief das Rohr knapp neben meinen Löchern. Suche, so werdet ihr finden, kam mir in den Sinn. Da gibt's ja so eine Bibelstelle. Ach, wie gut hatte es doch der Knecht in dem Gleichnis, um das es heute im Predigtext geht. Der findet den Schatz per Zufall beim Pflügen, ganz ohne Suche. Und ich hatte verzweifelt gegraben und gesucht. Aber lesen wir zunächst mal den Text, wie er in der Bibel steht, bei Matthäus in Kapitel 13, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Also es geht heute um einen versteckten Schatz. Irgendjemand hat den da irgendwo mal vergraben, vielleicht schon vor langer Zeit. Das war damals gar nicht so ungewöhnlich. In einem anderen Gleichnis erzählt Jesus von einem Verwalter, der das anvertraute Geld nicht wirtschaftlich einsetzt, sondern es vergräbt. Wenn keiner den Ort kennt, wo das Geld vergraben ist, dann ist das wohl eine recht sichere Verwahrmethode zu damaliger Zeit. Pech nur, wenn der, der es vergraben hat, inzwischen gestorben ist und den Ort des Geldes keinem anvertraut hat. Dann verrottet die Kiste in der Erde und nützt niemanden. Nun vergleicht Jesus so einen Schatz mit dem Himmelreich. Seine Zuhörer wussten natürlich gleich, was gemeint war. Das Himmelreich ist der Herrschaftsbereich Gottes. Da ist die Welt noch in Ordnung. Es gibt kein Lug und Trug. Es gibt keine Krankheiten oder den Tod, auch kein Leid, keine Schmerzen. Das ist ein wahrer Schatz. Aber wieso sagt Jesus, dass das Himmelreich verborgen ist, wie eine verrottende, vergessene Kiste in der Erde? Da frage ich Sie, wo ist denn dieses Himmelreich? Gehen wir denn nicht blind durch die Welt? Wir haben unseren Alltag, unsere Routinen, wir gehen unserer Arbeit nach, kommen abends müde nach Hause, Abendbrot, Füße hoch, vielleicht einen schönen TV-Film und dann ab ins Bett. Da geht's uns nicht anders als den Leuten damals zu Jesu-Zeiten. Wo ist da das Himmelreich? Einfach aus dem Blick geraten. Aber dann, am Sonntag, im Gottesdienst, stoßen wir plötzlich darauf. Etwas in der Predigt spricht uns an. Wir sind zufällig drauf gestoßen, wie der Knecht im Gleichnis. Ja, da kommt Sehnsucht auf. Ohne große Erkenntnis merken wir, hier geht es um ganz was Wertvolles. Wir erinnern uns an die Geschichten aus der Bibel und erahnen, dass wir bisher wenig von diesem Schatz wissen. Aber wenn wir jetzt in Jubel ausbrechen, dann sieht ja jeder gleich, dass mein Leben bisher eher im Alltagstrott verlaufen ist und nicht als guter Christ im Glauben vor Jesus. Aber es wäre wirklich toll, so mit Jesus zu leben. Also erstmal nichts mehr anmerken lassen. Pokerface. Man will ja nicht, dass jemand merkt, dass ich was gemerkt habe. Den Schatz erstmal wieder vergraben. Aber im Innern ist man aufgewühlt. Da gibt es diesen kurzen Blick ins Himmelreich. bei Jesus sein, dazugehören, das wäre wirklich ein Gewinn. Wie kann ich denn das erlangen? Ich muss ihn wiederfinden. Es entwickelt sich eine große Sehnsucht. Was kann ich tun, um das zu erreichen? Zu Hause suche ich eine Bibel. Da steht doch irgendwas über Jesus drin. Aber morgen ist wieder Montag. Der Tag ist vollgepackt mit Terminen. Keine Zeit für das Lesen der Bibel. Man müsste einfach ein bisschen früher aufstehen, um noch dafür Zeit zu haben. Okay, das ist für mich ein echtes Opfer. Aber so könnte es gehen. So muss es gehen. Und man spürt, das ist der Schlüssel zum Himmelreich. Also den Wecker 15 Minuten eher eingestellt. Boy, das findet der Körper aber gar nicht witzig, wenn er nun früher aus dem Schlaf gerissen wird. Egal, anders geht's nicht. Nach dem Frühstück die Bibel rausgeholt. Altes oder Neues Testament? Na, ich will doch was über Jesus erfahren, also Neues Testament. Matthäus ist gut. Da lese ich über Jesus, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, was er vom Himmelreich erzählt und vom Vater und was er von seinen Jüngern erwartet. In der Stille und im Bibellesen erkennt man himmlische Dinge und Zusammenhänge. Man möchte die Freude darüber mit Gott teilen und findet ins Gebet. Das ist eine sehr positive Erfahrung. Man merkt, Gottes Weg ist ein guter Weg und man fängt an, sich zu fragen, ob man nicht mehr für Gott tun kann. Aber schon ist die Viertelstunde um und der Alltag hat einen wieder. Aber die Ruhe am Anfang des Tages hat gut getan. Es bleibt diese Sehnsucht nach dem Schatz im Acker. Es wäre super, wenn man ihn gern für sich bekommen könnte. Nach einer Woche stille Zeit und Bibellesen hat man sich auch an das etwas frühere Aufstehen gewöhnt. Und in der Stille ist der Entschluss gereift, sich mehr für die Gemeinde einzubringen. Am Sonntag kann man einfach etwas früher kommen und helfen, die Stühle zu stellen. Man kann die Gottesdienstbesucher begrüßen oder andere kleine Dinge übernehmen, die halt da sind. Es ist gut, etwas für Jesus tun zu können. Manche Dinge fallen schwerer, weil man sie von Hause aus nicht so gerne tut. Aber man muss etwas investieren, um an den Schatz zu gelangen. In der nächsten Woche merke ich in der Stille, dass ich eigentlich mein Leben ganz für mich plane. Meine Gebete sind eher so: Herr, ich habe das und das vor, bitte schenke du Gelingen. Aber wie soll das anders gehen? Im Gebet wird mir mehr und mehr klar, dass Jesus mehr will. Er möchte mich leiten. Dazu muss ich aber gut hinhören. Mir kommt in der Stille der Gedanke in den Sinn, Mir kommen Gedanken in den Sinn, die ich vorher nicht gedacht habe. Bibelstellen regen mich an, über mein Leben, meine Handlungen nachzudenken. Und dann kommt die Erkenntnis, was ich dringend ändern müsste. Und dann muss ich das aber auch wirklich tun. Das ist zunächst einmal ein ziemlicher Kampf. Denn man hat sich eingerichtet in seinem Leben. Man ist bequem und eigentlich läuft doch alles ganz gut. Aber irgendwie fehlt doch was. Es ist dieser kurze Blick ins Himmelreich, den man erhascht hatte, die Erkenntnis, dass man das Himmelreich erlangen könnte, nicht erst, wenn man tot ist. Nein, hier und jetzt. Aber was steht dem denn so massiv entgegen? Es ist mein Naturell. Ich bin es gewohnt, für mich selber zu entscheiden. Ich bin es gewohnt, Pläne zu schmieden und diese dann durchzusetzen. Leider geht das nur allzu oft auf Kosten anderer. Jesus weiß das natürlich. Er kennt mich genau. Und er hat Geduld. Wenn einmal der Blick für diese Zusammenhänge geschärft ist, dann fällt mir immer mehr auf, wie ich meinen Mitmenschen für meine Zwecke einspanne und wie wenig ich darauf achte, was Jesus nützt. Er ist in diese Welt gekommen, um möglichst viele Menschen für das Himmelreich zu gewinnen. Also ist die entscheidende Frage: Herr, was kann ich heute für dich tun? Aber das ist immer noch unehrlich und immer noch egoistisch. Im Klartext heißt es nämlich, dass ich meinen Plan an die Wünsche von Jesus anpassen will. Ich! Ich will festhalten daran, dass ich sage, wo es lang geht. Nein, die entscheidende Frage muss vielmehr lauten: Herr, was ist dein Plan für mein Leben heute? Es geht eben nicht darum, Jesus ein bisschen von meinem Leben zur Verfügung zu stellen, sondern ich muss ihm alles geben, nämlich mich selbst. Wenn ich diesen Schatz im Acker erlangen möchte, kostet mich das alles. Alles, was ich habe. In dem Gleichnis von der einen wertvollen Perle erfahren wir mehr darüber. Es ist der zweite Teil des heutigen Predigttextes aus Matthäus 13, die Verse dann 45 und 46. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Ich habe vor Jahren mal im Evangeliumsrundfunk in der Sendung Funkbude ein Hörspiel dazu gehört. Ich habe Ihnen das heute mal mitgebracht, weil es die Sache genau auf den Punkt bringt. Hören wir das unglaubliche Geschäft von Herrn Bendix. Es ist zu finden unter www.sermon-online.com, wer das nachschlagen möchte.
Der Weinkeller, Herr Bendix.
Riecht man.
Tut mir leid.
Ist man hier ungestört?
Absolut.
Dann nehme ich Platz.
Auf den Überseekisten.
Ruhe gemütlich. Zigarren?
Danke. Ich rauche keine Zigarren im Weinkeller.
Normalerweise pflege ich meine Zigarren auch nicht in einem Weinkeller zu rauchen. Sie erlauben?
Bitte.
Handlungsbevollmächtigte für internationale Diamantengeschäfte.
Ich glaube, das sagten Sie schon draußen vor der Tür.
Hier, bitte.
Was ist das für ein Papier?
Ein Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Diamantenkonsortium. Ich verfüge dort über Millionen Kredite.
Stecken Sie es ein.
Es ist wichtig für unser Gespräch, Herr.
Mir unerklärlich, was ein Handlungsbevollmächtigter mit einem Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Konsortium in der Tasche im Weinkeller eines halbwegs bankrotten Weinhändlers zu finden erhofft.
Eine Bestätigung, Herr.
Eine Bestätigung? Was für eine Bestätigung? Hätte ich Ihnen diese Bestätigung nicht auch hinter dem Verkaufstisch geben können?
Es gibt Dinge, die lassen sich schlecht auf dem Verkaufstisch eines Hinterhofgeschäftes abrollen.
Darum haben Sie mich hinuntergebeten.
In den Weinkeller.
Wo wir nun sind.
Ein beeindruckender Raum, Herr.
Die Menschen hier wohnen so verschieden, wie sie sind, Herr Bendix. Der eine liebt sein Foyer mit alten Gemälden. Ein anderer einen Erker mit afghanischen Läufern. Ich liebe meinen Weinkeller, Herr Bendix.
Ohne Fässer und Flaschen.
Es sind 4 Riesling im Regal, falls Ihnen das entgangen sein sollte. 3 Mosel und einen 70er. Wünschen Sie einen Riesling?
Danke, ich bin im Dienst. Aber wenn Sie mich stattdessen vielleicht einmal zur Mahagoniwand hinüberführen würden, Herr, dieses Holz nimmt sich höchst seltsam aus in einem Weinkeller.
Dann muss ich Sie allerdings bitten, mir dicht hinter den Fersen zu folgen, Herr Bendix, damit Sie nicht auf die Kontaktstellen treten und unnötig den Alarm auslösen.
Ich weiß, Herr.
Von Ihren Wirtschaftsdetektiven, die Sie mir auf den Hinterhof hetzten?
Haben exakte Angaben gemacht.
Massiv.
20 Zentimeter.
Herrliche Ornamente.
Interessiert Sie was Bestimmtes? Ihre Hände tasten auf meine Mahagoni herum, als suchten Sie den Holzwurm.
Die Bestätigung, Herr.
Einer Bestätigung, lieber Herr Bendix, geht eine Theorie, ein Hinweis oder ein Verdacht voraus. Sollten wir uns nicht erst darüber unterhalten?
Einen Verdacht ergaben die jüngsten Recherchen im Stabe meiner Wirtschaftsdetektive. Ihre Bilanzen sind erschütternd, Herr. Ihr Geheimnis umso größer.
Könnte das Ergebnis Ihrer Recherchen nicht vielleicht ein bisschen fantastisch ausgefallen sein, lieber Herr Bendix?
Wenn Sie damit den ungeheuerlichen Verdacht meinen, der aus diesen Recherchen herausgegangen ist, dann gebe ich Ihnen recht. Was Sie hinter diese Mahagoniwand der Welt verborgen halten, ist möglicherweise fantastisch.
Vielleicht darf ich Sie nebenbei einmal darauf aufmerksam machen, dass Ihre Zigarre nicht mehr brennt, Herr Bendix.
Sie sind gütig, Herr.
Sie haben ein gefährliches Spiel unternommen, Herr Bendix. Jetzt fallen die Würfel.
Es wird immer gefährlich, wenn es ums Wertvollste geht.
Es gibt ein Juwel aller Juwelen, Herr Bendix.
Hinter schwarzem Mahagoni.
Dreifach Alarm gesichert.
Versteckt im Tresor und hinter fünffach kugelsicherem Glas, Herr.
Alle Achtung, das Resultat aus dem Kreise Ihrer Detektive ist frappierend. Das Glasschild ist übrigens achtfach kugelgesichert.
Dann könnten wir also die Tarman zur Seite schieben, Herr.
Was Sie sehen werden, wird Sie nie wieder so lassen, wie Sie sind, Herr Bendix. Darauf muss ich Sie erst hinweisen, bevor ich Ihnen Gelegenheit verschaffe, Ihre gierigen Augen zu befriedigen.
Bin auf alles gefasst. Habe die Schatzkammern Amerikas, die Weltkonferenzen Japans besucht, habe auf den Bahamas millionenschwere Steine erstattet. Noch nie in meinem Leben habe ich bereut, zu sehen, was ich sah.
Wer kaufen kann, was er sieht, kann nicht bereuen, was er sieht. Doch jeder Kunde schreit vor Sehnsucht auf, der in mein Juwel hineinblickt.
Wir verlieren Zeit, Herr.
Bedenkzeit.
Können wir?
Es war Ihr Verlangen, den Stein zu sehen. Das werde ich Ihnen vorhalten müssen, wenn Sie sich zu ekeln beginnen vor den herrlichsten Diamanten der Welt. Natürlich können wir.
Sie werden hinter den Überseekisten den Mechanismus auslösen und dann wird sich die Mahagoniwand in die Tiefe versenken.
Wenn Sie dabei etwas zurücktreten könnten.
Wie Sie wünschen.
Die Verriegelungen bewegen sich lautlos.
Elektronisch.
Voll elektronisch, Herr Bendix. Ist was?
Nichts. Meine Zigarre ist auf den Boden gefallen.
Sie zittern, Herr Bendix.
Ein wenig.
Sie wissen, dass Sie jetzt sehr vorsichtig sein müssen, um nicht den zweiten Alarm auszulösen.
Sie haben recht. Die Installierungen in Ihrem Weinkeller haben selbst die kühnsten Erwartungen meiner Kriminalisten übertroffen. Alles beginnt sich zu drehen.
Wände versinken in die Tiefe.
Welten schieben sich auseinander.
Hier, halten Sie meine Hand. Gleich stürzen Sie der Länge nach hin, Herr Bendix.
Welch ein Tresor.
Kein Schweißbrenner der Welt vermag seinen Panzer zu durchdringen.
Und ein Lichtschein rundherum.
Die Zahlenkombination wird an den Schlössern eingetippt. 40-stellig.
Aber was ist denn mit meinen Augen auf einmal? Ich glaube, Sie machen nicht mehr mit. Sie spielen ganz sachte verrückt. Meine Augen lassen mich eine Herrlichkeit sehen, die niemand begreifen kann. Wo sind Sie, Herr? Sie sind ja auf einmal nicht mehr da. Sagen Sie, dass das die Wahrheit ist, was meine Augen sehen.
Was Ihre Augen jetzt sehen, ist die Wahrheit hinter achtfach kugelsicherem Glas, Herr Bendix. Und diese Wahrheit, die sich jetzt vor Ihren Augen zu enthüllen beginnt, wird fortan Ihr ständiger Begleiter sein. Auf den Flughäfen von Bagdad und Los Angeles und in der Untergrundbahn von New York. Diese Wahrheit wird Sie begleiten in der Einsamkeit der isländischen Eisstrände und auf den Juwelenkonferenzen der Bahamas. Immer wird Ihr Herz vor Sehnsucht aufschreien müssen nach dem Licht des Diamanten.
Oh, Herr.
Tag und Nacht.
Ich vergehe, Herr. Ihr Juwel macht mich krank vor grenzenloser Schönheit.
Ich schließe jetzt den Tresor und lasse die Wände wieder hinauf.
Ich muss ihn haben.
Ich weiß.
Sofort.
Ich weiß.
Ich kann nicht mehr leben ohne ihn.
Auch das weiß ich.
Bitte, helfen Sie mir. Meine Sehnsucht wächst ins Unermessliche.
Ich habe Sie gewarnt.
Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Alles, alles, alles. Und alles darüber hinaus.
Ich will nichts darüber hinaus.
Ich pumpe alle Banden an. Ich werde heute Nacht noch die Juwelengeschäfte auf den Bahamas sausen lassen. Millionengewinne, Herr. Bitte, um alles in der Welt. Nennen Sie den Preis.
Alles.
Alles. Wie meinen Sie das? Alles.
Ich will alles, was Sie haben.
Es gibt doch einen festen Preis.
Das ist der feste Preis.
Was ein Mensch besitzen kann, sind lächerliche Millionen, Herr. Keinen Teil vom Wert des Diamanten.
Eben.
Ich alarmiere das Konsortium. Ich nehme einen Milliardenkredit.
Merkwürdig. Immer wollen die Menschen auftreiben, was ihnen nicht gehört, um festhalten zu können, was sie nicht geben wollen.
Es geht nicht, Herr, mit dem, was ich habe.
Es geht nur mit dem, was Sie haben.
Ohne Aktien und Häuser. Ohne Konsortium und ohne die Juwelen der Bahamas.
Ich gebe Ihnen, was Sie wünschen.
Und ich schwöre Ihnen, alles zu geben, was ich habe. Alles, 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 alles.
Gut. Dann gehen wir jetzt das durch, was Sie versprechen. Punkt für Punkt und schließen den Vertrag. Sie haben was zum Schreiben?
Ja, natürlich, Herr. Den königlichen Füller. Ein Freundschaftsgeschenk eines Monarchen.
Sie werden den Füller nach unseren Unterzeichnungen nicht mehr Ihr eigen nennen.
Wie Sie befehlen, Herr.
Was tragen Sie an Bargeld mit sich?
78.000 Mark Reisespesen überlasse ich Ihnen, Herr. Fliege ohne Zwischenlandung nach Hause.
Mit dem Beglaubigungsschreiben?
Damit werde ich Ihnen alles beschaffen, was Sie wünschen, Herr. Alles.
Sie missverstehen mich, Herr Bendix. Das Papier ist wohl auf Ihren Namen datiert. Der eigentliche Besitzer jedoch bin ich jetzt. Fortan.
Ja, selbstverständlich, Herr. Ich lege Ihnen das Papier zum königlichen Füller hier.
Bitte? Sie sind mit dem Privatflugzeug hier?
Cessna Spitzenmodell ist jetzt Ihnen, Herr.
Aktien?
Thyssen und Shell und ein bisschen VW-Anteil nebenher laufen ordentlich. Werden Sie, Herr.
Weiter?
Geschäftshäuser Amsterdam und Ascona, Zürich. 2 Millionen im Jahr.
2 Millionen?
2 Millionen Umsatz.
Ach so.
Ja, das wäre alles, Herr. Ein paar Kleinigkeiten da und dort.
Sie wohnen zur Miete, Herr Bendix?
Ein kleiner Bungalow im Harz. Tut mir leid, Herr. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Niemand denkt an alles. Sie haben Ihre Familie noch nicht erwähnt, Herr Bendix.
Meine was? Eine Familie lässt sich doch nicht verkaufen, Herr. Frau und Kinder?
Haben Sie mir nun alles versprochen oder nicht? Sie werden mir das Herrschaftsrecht über Ihre Familie überschreiben, Herr Bendix.
Wie soll das zugehen, Herr? Was wird mit meiner Familie geschehen?
Meine Sorge. Und jetzt zum Wichtigsten, Herr Bendix. Ich muss Sie bitten, jetzt auch mit dem Entscheidendsten herauszurücken, bevor Sie zum Füller greifen und den Vertrag unterzeichnen.
Sie haben alles, Herr. Alles, ich schwör's. Das Geld und die Aktien, die Häuser und die Juwelen, meine Frau und die Kinder. Was fehlt Ihnen noch?
Ihr Leben.
Wo wollen Sie mich haben, Herr? Sagen Sie es, wo soll ich hin?
Zur Familie zurück, Herr Bendix. Sie reisen jetzt nach Hause in den Bungalow und sagen der Familie Bescheid.
Und weiter?
Dann werden Sie die Familie in meinem Auftrag verwalten, Herr Bendix.
Sie schicken mich wieder in mein Haus, in meine Familie zurück, Herr?
Wer spricht denn von Ihrem Haus, von Ihrer Familie, Herr Bendix? Ich schicke Sie in Ihr ehemaliges Haus, zu Ihrer ehemaligen Familie. Vergessen Sie das nicht. Außerdem werden Sie mir Ihre ehemaligen Geschäftshäuser in Amsterdam und Ascona verwalten. Niemand versteht Ihr Geschäft so blendend wie Sie.
Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Geld, Herr? Und mit meinem Gewinn?
Mit Ihrem Geld? Mit Ihrem Gewinn?
Ich meine natürlich Ihr Geld, Herr. Was wird jetzt damit?
Was mit meinem Geld geschehen soll, wird Ihnen schon rechtzeitig mitgeteilt, Herr Bendix. Das lassen Sie nur meine Sorge sein.
Und meine... Verzeihung, Herr. Ich meine Ihre Aktien.
Langsam begreifen Sie es noch, Herr Bendix. Meine Aktien werden verkauft.
Da bliebe noch Ihr Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Konsortium, Herr. Es trägt meinen Namen.
Und liegt neben dem königlichen Füller. Zu Ihrer Verwaltung, Herr Bendix. Bitte, stecken Sie es ein.
Danke, Herr. Jetzt habe ich es begriffen.
Dann wollen wir jetzt den Vertrag unterzeichnen, Herr Bendix. Hier, nehmen Sie jetzt meinen königlichen Füller in die Hand.
Ich bin der glücklichste Mensch.
Nicht nur Sie, Herr Bendix. Nicht nur Sie.
Ich möchte nur eins. Lassen Sie mich mein Juwel noch einmal sehen.
Später kommen Sie jetzt.
Himmelreich ist es wert, dass man alles gibt. Wirklich alles. Jesus übernimmt die Herrschaft über mein Leben und führt mich in dieses Himmelreich. Und nicht nur mich. Jeder, der ernsthaft nach dem Himmelreich fragt und bereit ist, alles dafür zu geben, der wird dabei sein. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass das Hörspiel eigentlich eher das Gleichnis vom Schatz im Acker beschreibt. Es geht um einen Diamanten und nicht um eine Perle. Wenn wir das Gleichnis von der wertvollen Perle genau lesen, werden wir schnell feststellen, dass mit dem Kaufmann Jesus selbst gemeint ist. Für ihn sind wir die wertvolle Perle. Er sucht uns. Er gab sein Leben für unsere Sünden. Alles hat er aufgegeben für uns, um uns zu gewinnen. Das ist die andere Seite der Medaille. Wir sind wertvoll für Jesus. Wenn wir einmal einen kurzen Blick ins Himmelreich werfen durften und dann alles geben, um es zu erlangen, dürfen wir gewiss sein, dass auch Jesus uns schon gesucht hat. Mit diesem Gedanken möchte ich Sie in die neue Woche entlassen. Ich möchte Ihnen Mut machen, es auszuprobieren. Und garantiert werden Sie der glücklichste Mensch auf der Welt. Amen. Übrigens, Kopien von diesem Hörspiel habe ich draußen ausgelegt, wer sich das nochmal